Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Kochen ist eine der ältesten Kulturtechniken des Menschen und übrigens eine, die ihn grundlegend vom Tier unterscheidet. Essen müssen zwar sowohl Tiere als auch Menschen, aber Menschen bereiten ihre Speisen zu, sie garen sie und vor allem sie verfeinern sie mit Gewürzen. Das tun Tiere nicht. Überhaupt Gewürze. Archäologen haben alte Tontafeln mit Kochrezepten gefunden, die 4000 Jahre alt sind und auf denen Kümmel, Knoblauch und Koriander zum Würzen vorgeschlagen werden. Gewürze waren auch stets ein Handelsgut, mit dem man viel Geld verdienen konnte. Die Gewürzhändler wurden denn auch Pfeffersäcke genannt, womit vermutlich vor allem ihre Statur beschrieben werden sollte. Mit moralischen Ruhmestaten haben sich die Händler nicht bekleckert, wenn sie als Kolonialherren die Länder Afrikas und Asiens ausbeuteten. Gesalzen und gepfeffert, eine kleine Kulturgeschichte der Gewürze, ein Beitrag von Justin Westhoff.
Es gibt kein einziges Gericht, was ein Inder kochen würde, wo keine Gewürze drin sind. Einer meiner Lieblingsorte ist in der Altstadt von Neu-Delhi, der Gewürzmarkt. Der einzige Nachteil ist, da werden die Chilis gemahlen und da hustet und niest und prustet jeder.
Wir sind im Orient und da gibt es ja dann auch in den Basaren große Gewürzsäcke voll mit Kumin zum Beispiel. Für mich ist das immer mit das Größte hier in Kairo, wenn ich mal in einem dieser Basare unterwegs bin, einfach tief durchzuatmen und diesen ganzen Geschmack im Mund zu haben.
Gewürze begeistern. Da geht es den Auslandskorrespondenten Silke Dietrich und Björn Blaschke, die Millionen von Touristen. Man kann sich die Gerüche und Geschmackserlebnisse aus aller Welt heute auch für ein paar Cent oder Euro im heimischen Supermarkt besorgen. Aber das passiert gar nicht so häufig, sagt der Gewürzhändler Kai Dräger.
Es gibt an Gewürzen im Handel meines Wissens nach über 400 Stück. Die beliebtesten sind allerdings immer die gleichen 5 ungefähr. Es nimmt langsam zu, aber klassisch ist es natürlich Oregano, Paprika, Pfeffer, Muskatnuss, zu Weihnachten dann natürlich die Nelke irgendwie. Aber dahinter gibt es halt noch über 350 spannende mehr und die sind so unglaublich gut, dass ich es überhaupt nicht verstehen kann, dass sie nicht in jeder deutschen Küche stehen.
Ein Hauch Orient liegt in der Luft, in den Hallen der Berliner Bio-Gewürzmanufaktur Spice Bar. Überall stehen große Säcke voller getrockneter Pfefferbeeren, Koriander, Chilischoten oder Kardamom, die hier gemahlen, gehäckselt, geröstet oder fermentiert werden. Mit Gewürzen kann man erheblichen Genuss erzeugen, meint Dräger.
Das Genießen ist ja ein Punkt, der eigentlich fast ausschließlich den Menschen vorbehalten ist.
Das Würzen ist eine menschliche Kulturleistung, macht aus Nahrungs Genussmittel. Gleichzeitig braucht man es zum Überleben, denn Genuss entsteht über das Schmecken und Riechen. Und wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, werden diese elementaren Sinneswahrnehmungen nicht angeregt, vergeht dem Menschen über kurz oder lang die Lust am Essen überhaupt. Deshalb ist für den Regensburger Kulturwissenschaftler Professor Gunther Hirschfelder die Frage nach dem ältesten Gewürz der Welt klar.
Wir haben ja auf dem langen Weg der Menschheitsgeschichte ein Bedürfnis herausgebildet, Salz zu uns zu nehmen. Salz ist sowas wie ein Lebenselixier und kein Leben ohne Salz.
Aber ist Salz überhaupt ein Gewürz? Eigentlich versteht man darunter Pflanzen oder Pflanzenteile, die frisch oder getrocknet ein ganz spezifisches Duft- oder Geschmackserleben auslösen. Salz hingegen ist ein Mineral. Andererseits gehört salzig zu den 4 elementaren Geschmackswahrnehmungen.
Erst mit dem Übergang zur Sesshaftwerdung im vorderen Orient vor ungefähr 12.000 Jahren, hier in Mitteleuropa vor ungefähr 7.000 Jahren, können wir beobachten, dass mit dem Erstarken und Erwachsen von Zivilisation eben auch neue Gewürzhorizonte erschlossen werden.
Was das älteste echte Gewürz ist, weiß man auch nicht genau. Denn es gibt immer wieder mal neue archäologische Funde. So wurden zum Beispiel Kapern in fast 8000 Jahre alten Kochtöpfen im heutigen Syrien entdeckt. Mit den feurig scharfen Samen der Knoblauchrauke hat man offenbar vor 6000 Jahren in Schleswig-Holstein gewürzt und Petersilie wurde definitiv schon etwa 4000 vor Christus extra angebaut. Das weiß der Hannoveraner Professor für Geobotanik Hans-Jörg Küster ganz genau.
Weil ich der Entdecker der ältesten Petersilie nördlich der Alpen bin, die habe ich bei einer Ausgrabung gefunden. Das waren natürlich nicht die Blätter. Man kann auch die Früchte zum Würzen nehmen. Und sie fanden sich nur an einer Stelle in einer etwas größeren Menge. Und deswegen ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass man das eben als Kulturpflanze auch genommen hat.
Aber Gewürze werden nicht nur für den guten Geschmack benutzt.
Das sind natürlich eher heimische Kräuter, die im Inneren des Körpers dann zum Beispiel desinfizieren können oder die Verdauung positiv beeinflussen. Und es gibt schließlich einen weiteren Grund für das Würzen und das ist eben die Haltbarmachung. Und wir wissen vor allem aus dem asiatischen Raum, dass es eine ganze Reihe besonders scharfer Gewürze gibt, die in der Zeit vor der modernen Kühltechnik geholfen haben, Dinge einfach besser haltbar zu machen und damit Ernährung gesünder.
Apropos gesünder. Schon ganz früh dienen Gewürze auch direkt als Arzneien. So hat das heute so unscheinbare Gartenkraut Petersilie nicht nur eine lange, sondern sehr pikante Vergangenheit.
Die Petersilie hebt den Mann aus Pferd und bringt die Mädchen unter die Erde, weil diese Pflanze, wenn man sie tonnenweise genießt, als Aphrodisiakum wirkt bei Männern und als Abortivum bei Mädchen.
In den frühen Hochkulturen zur Zeit der Pharaonen und dann in der klassischen Antike spielen zunehmend auch exotische Gewürze eine Rolle. Im Zuge der politischen Expansionen der ägyptischen, griechischen und römischen Herrscher wird gewissermaßen ein Blick über den Tellerrand möglich.
Da haben wir eine enge Verbindung zum Gewürzkontinent Asien und an erster Stelle stand jetzt hier der Pfeffer aus Indien.
Pfeffer ist heute fast überall auf der Welt das Gewürz Nummer 1, auch in Deutschland. Der Jahresbedarf der Bundesbürger liegt bei etwa 800 Gramm pro Person. Allerdings wissen die wenigsten, um welches Würzwunder es sich da tatsächlich handelt, sagt Kai Träger.
Viele kennen den schwarzen, vielleicht noch den weißen und den roten, wobei 99% wahrscheinlich nur diese rosa Beere kennen und gar nicht den echten roten Pfeffer, weil der hat einfach noch so diese leckeren Zitrusnoten und auch, ja, wir haben hier vor uns liegen Langpfeffer, das sind Stangen, die sind richtig aromatisch, haben noch so leichte, lakritzige Noten, Zedernholz und da kann man einfach ganz andere Dinge rauskitzeln aus dem Essen.
Jahrhundertelang gibt es solche exotischen Genüsse nur für die reiche Oberschicht, denn nur die können sich die gepfefferten bzw. gesalzenen Preise leisten. Die Römer nannten Salz das weiße Gold, benutzten es auch als Zahlungsmittel, etwa als Salär für ihre Soldaten. Und Pfefferkörner wurden sogar in Gold aufgewogen. Lediglich in der Volksheilkunde werden auch schon einige exotische Gewürze verwendet, die fahrende Händler aus dem Orient mitgebracht haben. So kennt man etwa die Pestärzte im Mittelalter mit ihren langen, dunklen Umhängen und Gesichtsmasken mit einem überdimensionalen Schnabel. Darin befanden sich Schwämme, die mit wohlriechenden Essenzen von Gewürznelken oder Zimt getränkt waren, denn mangels besserer Erkenntnis glaubte man, verdorbene Luft sei die Ursache dieser Krankheit. Die große Zeit der Gewürze beginnt in Europa erst im hohen Mittelalter.
Seit der Kreuzfahrerzeit treten die asiatischen Gewürze auf den europäischen Markt und waren ja dann seit dem 12. Jahrhundert das Prestigeprodukt der mittelalterlichen Küche und damit auch der mittelalterlichen Statusrepräsentation schlechthin. Und insofern haben wir hier prunkvolle Tafeln mit zum Teil auch stark gewürzten Speisen. Aber das diente eben nicht allein dazu, dass man lecker isst, sondern eben zu zeigen, wer man ist.
Glaubt man mittelalterlichen Rezepten und höfischen Haushaltsbüchern, wird in Adelskreisen Pfeffer pfundweise über das Fleisch gestreut. Die Weine gleichen eher einer Gewürzbrühe, weil sie mit reichlich Nelken, Zimt und Pfeffer aufgekocht sind. Das Bier ist mit Muskat und Ingwer versetzt. Und nicht selten geht im Anschluss an das Mahl nochmals eine Gewürzplatte herum. Aber in dieser mittelalterlichen Gewürzkultur muss man nicht nur reich sein, einige sind durch sie auch reich geworden, erklärt Hans-Jörg Küster am Beispiel Pfeffer.
Der Pfeffer stammt aus Hinterindien, heute so das Land Thailand. Und er musste also erstmal nach Indien gebracht werden, über das Meer. Und dann wurde er quer durch die arabische Wüste nach Alexandria gebracht, in Nordägypten. Und dann kam er über das Mittelmeer. Allerdings gingen diese Transporte auch häufig daneben und sie haben nie ihr Ziel erreicht. Da war ein ganz hohes Risiko dabei, diesen Pfeffer in den Westen zu bringen. Und natürlich haben die Leute sich das bezahlen lassen.
Venedig ist vom 12. bis 14. Jahrhundert Hauptumschlagplatz für exotische Gewürze und damals die größte und reichste Stadt des Abendlandes. Und auch jenseits der Alpen verdanken manche einen Großteil ihres Reichtums dem Gewürzhandel. Pfeffersäcke nennt man deshalb seit dem 13. Jahrhundert die norddeutschen Kaufleute der Hanse. Und seit dem 15. Jahrhundert gehören auch süddeutsche Kaufmannsfamilien aus Augsburg und Nürnberg dazu. Die Fugger, Welser und Tucher. Als im ausgehenden Mittelalter auch das reiche Bürgertum an der vermeintlich feinen orientalischen Esskultur teilhaben will, wird die Nachfrage nach den exotischen Spezereien so groß, dass die arabischen Kaufleute bald jeden Preis verlangen können. Und das tun sie auch. Pfeffer verteuert sich in Venedig um das 30-fache.
Und das war eine der ganz wesentlichen Ursachen dafür, dass man auf Entdeckungsreise gegangen ist und Indien gesucht hat. Die waren auf der Suche nach einem neuen Handelsweg, der den arabischen Zwischenhandel eben ausgeschlossen hat.
Der Rest ist Geschichte. Zunächst macht sich Kolumbus auf, ein Genueser Abenteurer im Dienste Spaniens. Der erreicht aber nicht Asien, sondern entdeckt Amerika. Wertvolle Gewürze bringt er dennoch mit nach Europa. Vanille, Piment und Chilischoten, die er für Pfeffer hält. Erst der Portugiese Vasco da Gama landet 1498 an der südwestindischen Malabarküste, auch Pfefferküste genannt, und macht so den Weg frei zu den legendären Gewürzinseln, den Molukken.
Und nach und nach wurden dann also erst die Portugiesen und dann die Holländer eigentlich die Hauptgewürzhändler.
Nun beginnt ein besonders bitteres Kapitel der Gewürzgeschichte. Die holländischen Kolonialherren agieren in Ostasien noch rabiater als die Portugiesen zuvor. Sie versklaven die Bauern, vertreiben sie von ihren Feldern oder zwingen sie, nur noch Gewürze zu pflanzen. Die Anbauflächen werden bewusst klein gehalten, zehntausende Bäume gefällt und alles militärisch kontrolliert.
Das haben die gnadenlos gemacht. Und wenn also sie zu viele Muskatnüsse aus Indonesien bekommen hatten, dann haben sie den Speicher angezündet, um den Preis wieder hochzuheben.
Erst im 18. Jahrhundert, als es sogenannten Gewürzjägern gelingt, Pflanzensetzlinge zu stehlen und anderswo zu züchten, verlieren die europäischen Kolonialmächte ihre Monopolstellung. Und damit demokratisiert sich die Gewürzkultur. Edle Aromen aus aller Welt, pur oder schon kunstvoll gemixt, kann heute jeder für ein paar Cent oder Euro kaufen. Nur echte Vanille und Safran erinnern noch daran, wie wertvoll sie einst waren. Safran gilt als das teuerste Gewürz der Welt. Ein Kilo kostet mehrere tausend Euro.
Das ist tatsächlich super aufwendig, das habe ich mir angeschaut. Wird wirklich mit der Pinzette vom Krokus diese Fäden abgezogen.
Sagt Kai Dräger von der Gewürzmanufaktur Spicebar, die durch Zusammenarbeit mit den Kleinbauern vor Ort für mehr Fairness im globalen Gewürzhandel sorgen will. Und die mit seltenen Rohstoffen, experimentellen Mischungen und Kochideen auch Teil einer neuen Gewürzkultur ist, die sich in Deutschland langsam entwickelt.
Wir merken einerseits, es gibt einen Trend nach besonderem Hochgenuss, aber es gibt auch einen starken Trend in Richtung gesundheitliche Wirkung von Gewürzen.
Inzwischen sind aber auch Allergien gegen Kräuter und Gewürze bekannt.
Wichtig ist, dass wir Allergene voneinander trennen. Also zum Beispiel arbeiten wir auch mit Senfkörnern. Da muss man extrem aufpassen, dass da nicht irgendwie was rüberfliegt oder so.
Auch Gewürzmischungen wie Curry können Kreuzallergien auslösen. Aus früheren Zeiten gibt es über so etwas keine Berichte. Gewürze sind aber nicht nur Teil der wandelbaren Esskulturgeschichte, sondern auch der kulturellen Identität. Gerüche und damit auch Geschmack werden besonders früh und dauerhaft im Gedächtnis gespeichert, bleiben also eng mit der regionalen und sozialen Herkunft verbunden. Deshalb sind Menschen in dieser Hinsicht eher konservativ. Auch in die deutsche Küche zieht der Duft der weiten Welt nur langsam ein. Erst Gastarbeiterküchen und Massentourismus seit Ende der 1960er Jahre bringen in Westdeutschland die Einheimischen auf den Geschmack von Basilikum, Ingwer, Curry, Chili oder Knoblauch. Dazu die Kulturhistorikerin Sina Fabian von der HU Berlin.
Was man immer wieder in den Reiseberichten liest, ist dieser Schock, wenn die Reisenden zum ersten Mal Knoblauch oder Olivenöl probieren. Also das hat dann den allermeisten auch überhaupt nicht geschmeckt. Und dann sieht man aber in den 70er Jahren eine Verschiebung, weil das dann eben sich ganz normal als Teil jetzt auch der heutigen deutschen Küche etabliert.
Aber insgesamt sind wir in puncto Würzkultur hierzulande noch lange nicht so global, wie viele meinen, sagt der Regensburger Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder.
Wir würden die verschiedenen Nationalküchen vielleicht gar nicht identifizieren, wenn wir nicht mit Kakteen und Sombreros darauf hingewiesen würden. Und das andere ist, wir deutschen sie irgendwie doch ganz schön ein.
Dennoch lässt sich über Gewürze und das entsprechende Essen das Fernweh inzwischen ein wenig stillen, kommt gelegentlich ein bisschen Urlaubslaune daheim auf. Allerdings können einen die Wohlgerüche der Welt auch ganz schön in die Irre führen. Wer bei Curry an Indien denkt, tut das zu Recht. Aber Basilikum etwa stammt nicht aus Italien, sondern war das heilige Kraut des hinduistischen Gottes Vishnu. Und der Hannoveraner Geobotaniker Hans-Jörg Küster kennt noch mehr solcher Aroma-Kurzschlüsse.
Der Dill stammt entweder aus Ägypten oder aus Vorderasien, das wissen wir gar nicht. Wenn wir heute aber an Dill denken, dann denken wir vor allem an skandinavische Fischspeisen. Und die Paprika stammt aus Mittelamerika und wurde erst in den Entdeckungsreisen entdeckt und kam dann nach Spanien und von dort nach Ungarn.
Und umgekehrt hat, wer in eine deutsche Bratwurst beißt, immer auch einen Hauch Indien auf der Zunge. Denn die echte Nürnberger oder Fränkische muss laut einem Kochbuch von 1726 nicht nur mit Salz und Pfeffer gewürzt sein, sondern mit Muskatennuss, Nelken, Zimmet und Kardamom.
Gesalzen und gepfeffert, eine kleine Kulturgeschichte der Gewürze. Das war ein Beitrag von Justin Westhoff.